Moria auf der Insel Lesbos ist das größte Auffanglager für Geflüchtete in Griechenland. Ursprünglich wurde es 2015, als über 500.000 Menschen auf der Insel ankamen, als Transitcamp errichtet. Derzeit befinden sich 8.000 Asylsuchende auf der Insel, davon 6.500 in Moria. Bis zum 20. März 2016 waren Lager wie Moria für Asylsuchende eher so etwas wie ein Zwischenstopp auf ihrem Weg zum griechischen Festland oder zu anderen europäischen Staaten. Aus diesem Grund blieben sie selten lange auf den Inseln. Aber seit dem 20. März 2016, mit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals, hat sich alles geändert. Seit diesem Zeitpunkt haben die griechischen Inseln einen Sonderstatus inne und die Camps verwandelten sich in Freiluftgefängnisse, in denen Menschen, die vor Krieg, Armut und Verfolgung geflohen sind, auf unbestimmte Zeit festgehalten werden.
Während unseres Aufenthaltes auf Lesbos im November und Dezember 2017 sprachen wir mit Menschen, die in Moria leben, sowie mit Vertretern von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, die mit Geflüchteten arbeiten. Eine dieser Organisationen ist Ärzte ohne Grenzen, die sich aufgrund des Beschlusses des EU-Türkei-Deals aus dem sogenannten Lager Moria zurückzog und daraufhin im Oktober 2016 in Mytilini, der größten Stadt von Lesbos, eine ambulante Klinik zur medizinischen Versorgung errichtete. Aria Danica, die Koordinatorin vor Ort von Médecins Sans Frontières, MSF, fasst die ausschlaggebenden Gründe dafür wie folgt zusammen.
We made the decision to work outside Moria after the EU-Turkey deal. So this was a conscious decision by MSF.
Nach dem EU-Türkei-Deal haben wir aus Protest die bewusste Entscheidung getroffen, außerhalb Morias zu arbeiten. Seitdem lehnen wir auch EU-Finanzierungen ab. Als der EU-Türkei-Deal umgesetzt wurde, haben wir unsere Bedenken bezüglich der möglichen humanitären Auswirkungen sowie genereller Konsequenzen auf die Asylsuchenden, die dieser Deal mit sich bringen würde, geäußert. Und bedauerlicherweise haben wir Recht behalten.
People seeking asylum. And unfortunately, we were proven correct.
Am 20. März 2016 trat eine Vereinbarung, bekannt als der EU-Türkei-Deal, in Kraft, durch den vor allem sogenannte irreguläre Migration reguliert werden sollte. Für Menschen, die in Griechenland Schutz suchen, bedeutet dieses Abkommen, dass ihre Asylanträge vorrangig nicht mehr auf subjektive Beweggründe geprüft werden. Primär von Bedeutung ist nun, ob jemand als sogenannter illegaler Migrant eingestuft wird und in die Türkei zurückgeführt werden kann. Im offiziellen Jargon gilt eine Person dadurch als unzulässig. Eine Abschiebung in die Türkei erfolgt in der Annahme, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat, der Schutz für Personen gewährleisten könne. Personen, die offiziell als zulässig angesehen werden, dürfen ihr Asylgesuch nur in Griechenland stellen.
Wenn man die Situation hier, heute in Moria, auf der Insel, betrachtet, sieht man jeden Tag die negativen Konsequenzen dieses Deals. Es gibt eine Menge Frustration. Menschen werden im Prinzip auf dieser Insel eingesperrt und es wird von ihnen erwartet, dass sie gegenwärtig ein sehr komplexes Asylverfahren durchlaufen. Dies treibt die Selbstmord- und Selbstverletzungsraten in die Höhe. Die Menschen sind sehr verzweifelt und sehr frustriert. Ich höre das fast jeden Tag, um Ihnen eines der jüngsten Beispiele zu nennen. Ein Patient aus dem Iran, der mir erzählte, dass er sich so fühle, als sei Moria ein kleines und die Insel ein größeres Gefängnis. Und er sagte, ich möchte Freiheit, ich möchte meine Familie wiedersehen. So etwas ist allgemein sehr verbreitet und wir hören es jeden Tag von vielen der Patienten innerhalb Morias.
Vor der Nutzung als Auffanglager befand sich auf dem Gelände des mit Stacheldraht umzäunten Camps Moria ein Militärcamp. Im Inneren Morias befinden sich verschiedene Sektionen, in denen die Menschen nach Nationalitäten und Status getrennt untergebracht werden und angeblich sichere Bereiche für minderjährige Frauen und Familien vorhanden sind. Jede dieser einzelnen Sektionen ist ebenfalls zusätzlich mit Stacheldraht umzäunt.
Khorshid, ein 23-jähriger Kurde, der 2014 den Irak verließ und im Sommer 2017 auf Lesbos ankam, berichtet.
Da gibt es etwa drei Sektionen, A, B und C. Sektion C ist für alleinstehende Frauen und Sektion B ist für Minderjährige und Sektion A ist für gefährdete Familien. Diese müssen wirklich besonders gefährdet sein. Und nur dort gibt es Waschräume, die ein bisschen sauber sind. Und dort ist sowas wie ein Schutz drumherum. Das sind also drei Sektionen. Wenn meine Mutter nicht mit uns wäre, hätten sie meine Schwester in Sektion C gebracht. Und meine zwei anderen minderjährigen Geschwister hätten sie in Sektion B gebracht. Und drei von uns, wir sind Erwachsene und alleinstehende Männer, uns würden sie raus aus Moria bringen. Da gibt es ein Olivenhain. Und dort ist es einfach zu gefährlich.
Der sogenannte Olivenhain befindet sich außerhalb des eingezäunten Bereichs, direkt neben dem Camp Moria. Nur alleinstehende Männer werden dort untergebracht. Es gibt nur eine unzureichende Anzahl an Dixi-Toiletten für Tausende von Menschen und einige Schläuche im Freien statt sanitäre Anlagen, aus denen kaltes Wasser fließt. Innerhalb von Moria gibt es Plätze in Containern und wintertaugliche Zelte für insgesamt 2300 Menschen. Aber dies ist bei weitem nicht genug, um nahezu 6500 Menschen unterzubringen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist inner- und außerhalb des Hauptkomplexes eine sehr große Anzahl von Menschen dazu gezwungen, in Sommerzelten zu leben.
In Anbetracht der Verhältnisse in einem derart überfüllten Ort beschreibt Aria von Ärzte ohne Grenzen:
Laut offizieller Zahlen befinden sich rund 50% der Bewohner von Moria in Sommerzelten. Es gibt dort nicht einmal mehr Platz, um weitere Zelte aufzustellen. Der Winter ist hier. Es regnet, es gibt starken Wind und in der Nacht Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Da sollten die Menschen gar nicht erst in Zelten sein. Sie haben große Probleme damit, ihre Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Und mit Grundbedürfnissen meine ich den Zugang zu sanitärer Grundversorgung, was in Moria offensichtlich nicht der Fall ist, sowie adäquates Essen, ein Dach über dem Kopf und Schutz. Das haben sie zurzeit nicht.
Shafi, ein 19-jähriger Mann aus Kabul, Afghanistan, der am 23. März 2016 auf der Insel angekommen ist und seitdem in Moria zusammen mit 24 anderen Personen in einem Container lebt, beschreibt die Unterbringungsbedingungen in Moria wie folgt.
Das Wetter wird sich ändern. Zusätzlich zum Regen wird es kälter werden. Ein Zelt wird dieses Wetter, diesen Regen nicht stoppen. Wenn du ein Haus, ein Zimmer hast, dann geht das. Aber auch wenn du es mit einem sehr starken Imprägnierschutz versuchst, wird das Zelt trotzdem nass. Für eine Familie im Zelt ist es wirklich hart. Wann immer es regnet, sind alle nass.
Ich habe es geschafft, in einer Isobox zu leben. Isobox ist wie eine Kabine. Darin zu leben ist so viel besser als im Zelt. Im Zelt kannst du nicht sicher sein. Wenn ich rausgehe und es regnet, fühle ich mich wirklich schlecht. Und ich bin traurig, dass ich in dieser Situation in einer Isobox lebe. Und es eine Menge Menschen gibt, die im Zelt leben.
Khurshid gehört zu den Personen, die nicht in einem Zelt leben müssen. Seinen Container, den er ISO-Box nennt, teilt er mit seinen drei Geschwistern und zwei anderen Familien. Er beschreibt uns seine Erfahrungen mit den sanitären Bedingungen in Moria.
Ich liebe es zu duschen. Aber das kann ich zurzeit nicht, da es kein heißes Wasser gibt. Nach dem Aufwachen gehe ich zur Warteschlange vor den Waschräumen, denn es gibt nur etwa 5 Waschräume für das ganze Camp. Das ist sehr frustrierend. Wenn ich duschen will, dann muss ich am Wasserhahn eine Flasche mit Wasser füllen, denn die Duschen funktionieren nicht. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, kommt alles Wasser wieder hoch und es ist so ekelhaft. Aber damit musst du leben. Es ist furchtbar. Wenn mir zum Beispiel etwas aus der Hand auf den Boden fällt, dann lasse ich es einfach liegen. Ich kann es nicht mehr aufheben. Es ist so ekelhaft. Aber ich versuche zu lachen und Witze über mein Leben zu reißen, weil man im Leben lachen muss. Kleine Dinge bringen mich im Alltag zum Lachen, weil das Leben nicht verdient, traurig zu sein. Ich habe angefangen, mich über mein Leben lustig zu machen, als ich aus dem Irak geflohen bin, weil ich das Wichtigste verloren habe. Meine Ausbildung. Das Wichtigste ist also zu lachen.
That was my education. So the important thing is to laugh.
Khurshid und Shafi stellen sich jeden Tag dreimal für die Essensausgabe an. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Oft bedeutet dies stundenlanges Warten.
And by then you will
bis dahin bist du fast am Verhungern. Selbst wenn du eigentlich keinen Hunger hast, wenn du erst mal 2 Stunden gewartet hast, dann bekommst du Hunger. Und das Essen reicht oft nicht. Manchmal kaufe ich zusätzliches Essen. Manchmal ist der Reis, wenn er kommt, nicht gekocht und die Menschen essen ihn trotzdem. Das Essen ist im Allgemeinen nicht gut. Es ist immer das Gleiche. Am Freitag das gleiche Essen, jeden Freitag, jeden Samstag das Gleiche, jeden Sonntag das Gleiche. Die Menschen versuchen ein zweites Mal Essen zu bekommen und fangen an zu streiten, weil es nicht genug ist. Einmal war alles, was wir zum Abendessen bekamen, nur eine Tomate, eine Scheibe Brot und ein Stück Käse. Und wenn es zum Beispiel Fleisch gibt, versuche ich gar nicht erst, Fleisch zu bekommen. Gibt es Hühnchen, dann drehen die Menschen einfach durch. Da esse ich lieber kein Hühnchen, anstatt deswegen Probleme zu bekommen oder 5 Stunden anzustehen und nichts zu bekommen. Tagtäglich über einen Zeitraum von vielen Monaten permanent unter solchen unmenschlichen Bedingungen leben zu müssen, ohne zu wissen, ob ihnen am Ende ein Schutzstatus erteilt wird oder ob sie einfach dorthin zurückgeschickt werden, woher sie geflohen sind, desillusioniert die Menschen in Moria zunehmend. Diejenigen, die auf den Inseln festsitzen, werden immer frustrierter. Hervorgerufen wird dies durch eine EU-Politik, die die Menschen über Monate hinweg in einem Zustand der absoluten Ungewissheit lässt. Das führt nicht nur zu bestimmten Suchtverhalten, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch, sondern wegen der überfüllten Situation im Camp auch zu mehr und mehr Spannungen zwischen den verschiedenen Menschen und Gruppen. Auch das ist etwas, was Khurshid und Shafi immer wieder erleben. Es sind viele Menschen hier, sehr viele, ungefähr 6.000. Und jeden Tag gibt es viele Probleme. Und selbst wenn du versuchst, keine Probleme zu bekommen, wird ein Problem zu dir kommen. Und Moria ist für jeden ein sehr schlechter, sehr, sehr schlechter Ort, um dort zu leben. Es gibt eine Menge Drogenprobleme. Es wird viel gestohlen. Es gibt betrunkene Menschen und Menschen, die darauf aus sind, Streit mit dir anzufangen. Wenn du zum Beispiel etwas hast, dann wollen sie mit dir kämpfen und dann wird dich jemand ausrauben. Es ist wie ein Gefängnis. Habt ihr schon mal Gefängnisfilme gesehen? Du musst den Großen bekämpfen. Der Stärkere frisst den Schwächeren.
Das ist das Einzige in Moria, dieses nach Streit suchen. Zum Beispiel letzte Nacht, als ich geschlafen habe, habe ich sowas wie Rufe gehört, Schreie. Dadurch bin ich aufgewacht und sehe einen Kampf über 15 bis 20 Minuten. Steine wurden geworfen und Familien sind weggerannt. Kinder hatten Angst, Frauen hatten Angst und alle haben ihre Zelte verlassen, ihre Papiere. Kämpfen, kämpfen. Und dann kam nach 15 Minuten die Polizei. Sie kamen rein und sind dann wieder raus. Und dann fing das Kämpfen wieder an. Die Polizei kam wieder rein und hat beim zweiten Mal wirklich hart auf die Leute eingeschlagen. Für mich und generell, ich glaube nicht, dass das hier ein sicherer Platz zum Leben ist oder dass man hier sicher ist, wenn etwas passiert.
Anstatt Sicherheit und Schutz zu garantieren, werden die Polizeikräfte während der Kämpfe im Camp größtenteils als funktionslos angesehen. Vielmehr repräsentieren sie eine alltägliche diskriminierende Struktur in den Augen der Asylsuchenden. Anstatt als Beschützer in einem unsicheren Umfeld zu agieren, produzieren sie Gewalt und Angst, nicht zuletzt durch Drohungen gegenüber den Menschen in Moria.
Ein Beispiel für Diskriminierung seitens der Polizei hat Khurshid in seiner Funktion als Übersetzer für NGOs erlebt.
I came out at the door.
Und als ich aus der Tür kam, hatte die Polizei Schicht gewechselt und es gab einen anderen Captain. Ich war dort, um zu übersetzen. Die vorherige Schicht war bereits gegangen. Der Captain war gerade erst angekommen und wusste gar nichts über die Situation. Er kam herein und sagte zu mir, ich schwöre bei Gott, wenn du hier nicht verschwindest, dann ziehe ich meine Waffe und ich töte dich. Und das war das Schlimmste. Sowas erwartest du nicht. Das erwartest du im Irak, das erwartest du in der Türkei. Aber in Griechenland? Komm schon. In Europa. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Diese Polizei, die griechische Polizei, das sind sehr schlechte Menschen. Sie helfen den Menschen nicht. Aria Danika, Koordinatorin vor Ort von Ärzte ohne Grenzen, fügt dem noch hinzu.
People have already been exposed to torture.
Die Menschen waren bereits zuvor Folter und Gewalt ausgesetzt, sei es in ihrem Heimatland oder unterwegs. Viele von ihnen sind noch dazu Überlebende von Menschenhandel. Und leider sind einige von ihnen während ihres Aufenthaltes in Griechenland auch Polizeigewalt ausgesetzt gewesen. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Menschen unterwegs auch dem Risiko von struktureller Gewalt ausgesetzt sind. Denn es endet nicht, wenn sie in Mytilene ankommen, wenn sie in Europa sind. Auch in Europa sind sie von Gewalt seitens der Behörden oder anderen bedroht.
Als Wissenschaftlerin, die ihre Masterarbeit über die Auswirkungen des EU-Türkei-Abkommens auf Migranten geschrieben hat, unterstützt Valeria in letzter Zeit die No Border Kitchen. Neben anderen Aufgaben trägt diese zur Selbstversorgung von derzeit 450 Geflüchteten bei. Auch Valeria, die sich seit 2016 regelmäßig auf Lesbos aufhält, beobachtete Polizeigewalt gegen Geflüchtete im Verlauf von Protesten.
Einige der Proteste hier gibt es, weil die Menschen natürlich nicht für 1,5 Jahre in Camps festsitzen möchten. Also haben sie sich untereinander organisiert und versuchen, die Situation zu ändern. Denn die Behandlung, die sie erfahren haben, war sehr unfair, auch während ihres Asylverfahrens. Deshalb hatten wir eine Menge Proteste. Beispielsweise gab es in Mytilene fast jeden Samstag große Demonstrationen von Geflüchteten, die bessere Bedingungen in den Camps oder deren Schließung sowie die Selbstbestimmung des Aufenthaltsortes forderten und gegen Polizeigewalt demonstrierten. Es gibt verschiedene Formen des Protests. Zum Beispiel hielten die Menschen kürzlich einen Sitzstreik vor dem Büro des Europäischen Asyldienstes EASO ab. Dieser große Zwischenfall war sehr gewalttätig, da die Polizei sehr hart eingriff. Nach dem Prinzip des Racial Profiling wurde vorrangig auf Mitglieder afrikanischer Communities eingeschlagen. Sie haben sogar Spezialeinheiten aus Athen eingesetzt. Das war eine sehr, sehr harte Reaktion auf die friedlichen Protestierenden.
Aber die Gewalt ist nur die Spitze des Eisberges der bereits verheerenden Bedingungen, unter denen die Menschen in Moria irgendwie überleben müssen. Einige ehemalige Bewohner des Camps konnten diese unmenschlichen Bedingungen nicht länger akzeptieren. Deshalb verließen sie Moria und besetzten im Oktober 2017 den Hauptplatz im Zentrum Mytilenis.
Wir müssen um 6 Uhr aufwachen, um uns in die Warteschlange für eine Wasserflasche zu stellen. Wenn es gut läuft, bekommst du nach 2 Stunden Essen. Bei 7000 Menschen gibt es immer die Möglichkeit eines Kampfes. 3-mal war ich Zeuge, wie das Camp in Brand gesetzt wurde. Und ich bin 6 bis 7 Mal bei Auseinandersetzungen verletzt worden. Zum Beispiel werden Steine geworfen und du weißt nicht, woher diese kommen. Erst wenn die Kämpfe beendet sind, kommt die Polizei und fragt, was hier passiert ist. Deshalb mussten wir das Camp verlassen. Wir waren in etwa 200 Menschen.
Seit November 2017 haben die verbliebenen 35 Menschen mit Unterstützung der No Border Kitchen das Gebäude der Syriza-Partei besetzt. Da es auf der Insel für sie zunehmend gefährlicher wird, fordern sie ihre Überführung auf das Festland.
Wir wussten nicht, was uns außerhalb des Lagers passieren wird. Wir haben immer noch Probleme, Angst rauszugehen, Angst vor der Polizei und vor den Faschisten. Die Faschisten haben uns vor den Augen der Polizei attackiert. Und wir sahen, wie die Polizei Leuten sagte, sich den Faschisten anzuschließen, um uns zu attackieren. Wir waren so frustriert. Wir wussten nicht, bei wem wir Zuflucht suchen sollten. Dieses ist unsere letzte Zuflucht. Dies ist unsere letzte Lösung. Wir hatten keine andere Wahl. Menschen haben viele Träume und Wünsche vom Leben. Aber hier sind wir wie Gefangene. Uns sind die Hände gebunden.
Nein. Eines der alternativen Camps in der Nähe der Hauptstadt Mytilini ist Pikpa, das selbst organisiert und autonom von Lesbos Solidarity betrieben wird. 2012 errichtet gibt es besonders gefährdeten Menschen Zuflucht, beispielsweise Minderjährigen, die eine besonders gefährdete Gruppe darstellen und deshalb auch in einer sicheren Umgebung untergebracht werden sollten. 37% der Personen, die auf Lesbos ankommen, sind Kinder. Aber in Griechenland kann nur einer von drei unbegleiteten Minderjährigen in geschützten Unterkünften untergebracht werden. Im Dezember 2017 befanden sich in Moria viele Familien und über 1000 Kinder. 340 davon sind unbegleitete Minderjährige, die sich in polizeilicher Schutzhaft befinden.
Effi Latsoudi, eine der Koordinatorinnen von Lesbos Solidarity, versucht für uns die Unterbringungsbedingungen für die Minderjährigen zusammenzufassen.
Sie sind in Moria in Sektion B untergebracht. Weil es aber zu viele sind, wohnen sie dort auch in Zelten. Es ist also nicht wirklich ein geschützter Ort. Es gibt viele, viele Minderjährige und es geht für sie nur langsam voran. Wenn sie ankommen, sind sie für mehrere Tage in Zelten untergebracht. Es ist kein sicherer Ort, ganz und gar nicht. Es gab dort bereits viele Vorfälle und wir sind über die Lage der Minderjährigen sehr besorgt. Es gibt auch Mädchen unter ihnen und sie versuchen, sie mit erwachsenen Frauen unterzubringen. Das ist aber nicht der beste Schutz, den man ihnen bieten kann. Es ist wirklich gefährlich.
Außer der Sektion für vulnerable Personen gibt es auch Zelte für die Erstregistrierung der Neuankommenden. Diese Erstaufnahmesektion wird sehr gut bewacht. Dort befindet sich auch das Polizeihauptquartier, die Asylbehörden, die Internationale Organisation für Migration, IOM, sowie andere offizielle Behörden. Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Übersetzer ist Khurshid immer wieder Zeuge, wie die unbegleiteten Minderjährigen behandelt werden, die in der Erstaufnahme untergebracht sind.
Die Minderjährigen befinden sich in keiner guten Lage. Auch sie sind im Gefängnis. Sie behandeln sie wie Gefangene. Wenn sie etwas falsch machen, kommen sie in Hausarrest und werden in die Erstaufnahme gesteckt. Wenn Menschen ankommen, werden sie dort zusammengedrängt und sie nehmen Minderjährige und stecken sie dort rein, um sie zu bestrafen. Für Wochen, für Tage, für Monate. Und das ist zu viel für die Minderjährigen. Sie sind alle so um die 16 Jahre. Sie sind alle Teenager.
Zusammen mit Borderline Europe, einem kritischen Beobachtungsnetzwerk der EU-Außengrenzen, betreibt Lesbos Solidarity das Mosaik Center. Mosaik ist ein Unterstützungszentrum für Geflüchtete und Ortsansässige im Zentrum von Mytilini. Effi Latsoudi teilt uns ihre Bedenken bezüglich des Wechsels in der Asylrechtspolitik mit, welcher durch den EU-Türkei-Deal verursacht wurde.
Wir setzen die Menschen hohen Risiken aus. Die Zustände in Moria sind unmenschlich und nicht akzeptabel. Und so machen wir monatelang weiter. Es ist keine Lösung, Menschen in Camps unterzubringen. Es ist keine Lösung, Menschen in Übergangssituationen zu belassen. Es ist keine Lösung, sie auf der Insel festzusetzen, um sie in die Türkei zurückzuschicken. Denn das ist das Ziel. Das ist die Absicht hinter den Bemühungen der Behörden, den EU-Türkei-Deal umzusetzen. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir ein Abkommen akzeptiert haben, welches gegen das Asylrecht und gegen jegliche Rechte der Flüchtenden ist. Dass sie nicht als Flüchtlinge betrachtet werden. Nur ihre Vulnerabilität wird beurteilt. Und dies ist sehr problematisch. Denn das Recht auf Asyl ist ein individuelles Recht, welches in Europa und in der Welt einen sehr hohen Wert hat. Wege zu finden, vom Asylrecht abzuweichen, ist sehr gefährlich. Und obendrein ist es sehr gefährlich, die Türkei als ein sicheres Land anzusehen, wenn die Türkei selbst Flüchtlinge hervorbringt. Es gibt auch Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft, die in Mytilini und in anderen Grenzregionen ankommen, um der türkischen Regierung zu entkommen. Mit diesem Abkommen wurde ein kompliziertes und langwieriges Verfahrenssystem eingeführt. Es gibt verschiedene Wege, um als vulnerabel erachtet zu werden. In erster Linie passiert dies im Rahmen einer medizinischen Untersuchung nach der Registrierung oder während der ersten Anhörung. Aber in dieser Anhörung liegt der Fokus vorrangig auf dem Unzulässigkeitsverfahren. Das heißt, dass die Behörden versuchen herauszufinden, ob der Antragsteller in die Türkei zurückgeschickt werden kann, da sie als sicherer Drittstaat gilt. Ist dies der Fall, wird der Antragsteller damit gleichzeitig als unzulässig für das griechische Asylverfahren eingestuft. Da es niemals einfach ist, von traumatischen Ereignissen zu sprechen, werden einige furchtbare Erfahrungen nie erzählt.
Normalerweise, wenn wir von vulnerablen, gefährdeten Menschen reden, dann meinen wir damit schwangere Frauen, Kinder und Personen mit Behinderungen. Und dies sind sichtbare Gefährdungen. Wenn du eine schwangere Frau siehst, dann siehst du, dass sie gefährdet ist, oder? Das ist offensichtlich. Aber es gibt auch viele Menschen, deren Gefährdung nicht so offensichtlich ist. Beispielsweise Überlebende von Folter oder Menschen, die zu Hause sehr traumatische Vorfälle erlebt haben. Manche mussten vielleicht mit ansehen, wie ein Familienmitglied gefoltert oder ermordet oder in die Luft gesprengt wurde. Wenn du eine solche Person siehst, dann denkst du vielleicht nicht, dass diese Person gefährdet ist, dass sie eine schwere posttraumatische Belastungsstörung hat, eine Schlafstörung oder vielleicht zuvor in einer Behandlung war, welche nun unterbrochen wurde. Deshalb werden diese Menschen beim Vulnerabilitätsscreening oft nicht erkannt. Wir haben in unserer Klinik viele Patienten gesehen, die als gefährdet hätten eingestuft werden müssen, die hätten erkannt werden sollen, aber nicht wurden. Für einige Menschen ist es nicht möglich, über ihre Geschichten zu reden, wenn sie dich das erste Mal treffen. Wenn du also zum Beispiel das Vulnerabilitätsscreening in Moria mit einem Arzt hast und dir noch 45 Minuten für diese Person, diesen Prozess zur Verfügung stehen, dann wirst du vielleicht nicht gleich beim ersten Hallo in der Lage sein, zu erzählen, was dir passiert ist. So in etwa läuft es derzeit ab. Für manche ist es vielleicht erst möglich, nach einigen Sitzungen, nach einigen Gesprächen mit einem Arzt, diese persönlichen Informationen mitzuteilen. Eine Vertrauensbasis sollte gegeben sein, denn andernfalls werden sie nicht als vulnerabel eingestuft, sondern als wäre mit ihnen alles in Ordnung. So wie das System gerade funktioniert, mit der Strategie der geografischen Einschränkung, die kurz nach der Umsetzung des EU-Türkei-Deals eingeführt wurde, werden die Asylsuchenden dazu gezwungen, ihr ganzes Asylverfahren auf Lesbos durchzuführen. Und so beginnt für sie Europa. Das verursacht nicht nur, sondern verstärkt geradezu das Gefühl, eingesperrt in einem Gefängnis zu sein. Einige dieser Menschen sind bereits zu Hause in Gefängnissen gewesen. Wenn sie also nach Europa kommen, ist das, was auf sie wartet, ein weiteres Gefängnis.
Ärzte ohne Grenzen mussten deshalb seit August 2017 ihren Schwerpunkt in der Klinik auf die Versorgung der medizinischen und mentalen Bedürfnisse von Opfern sexueller Gewalt, Folter und verschiedener Erkrankungen der geistigen Gesundheit verlagern. Vor allem, da die Zahl der gefährdeten Personen mit diesen Hintergründen drastisch gestiegen ist. Da die Anhörungen über ihre Zukunft entscheiden, stehen die Menschen unter enormem Druck. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass die Entscheidungsträger für die Asylsuchenden wenigstens die notwendigen Instrumente zur Übersetzung und Interpretation bereitstellen. Genau das ist aber nicht der Fall.
Arasa zum Beispiel ist arabischer Herkunft. Er spricht nicht gut Farsi. Anstatt einen Arabisch-Übersetzer zur Verfügung zu stellen, haben sie einen aus Afghanistan bereitgestellt, obwohl dort ein ganz anderer Dialekt gesprochen wird. Von diesem Interview hängt praktisch dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft ab. Du musst sehr konzentriert sein und sehr deutlich in dem, was du sagst. Und sie haben uns grundlegende Rechte verwehrt, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, was wir sagen möchten. Die lange Wartedauer bis zur endgültigen Entscheidung der Asylanträge, die stetig Neuankommenden und die Auswirkungen des EU-Türkei-Deals halten die Menschen auf den Inseln fest. Dies hat zu gefährlich überfüllten und katastrophalen Zuständen im Lager Moria geführt. Wie Effi von Lesbos Solidarity veranschaulicht, fallen zunehmend mehr Menschen unter die Kategorie gefährdet.
Because now is the state that is taking over the services of medical screening and vulnerability assessment.
Aber jetzt ist es der Staat, der die Dienste der medizinischen Untersuchung und Vulnerabilitätsfeststellung übernimmt. Da sie beispielsweise nicht genug Container für die Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter haben, um die erste Vulnerabilitätsbeurteilung durchzuführen, kann diese erst einen Monat nach Ankunft der Menschen erfolgen. Und sie haben nicht genug Übersetzer. Von dem, was ich sehe, ist die Rate der gefährdeten Menschen sehr hoch. In Moria gibt es im Moment Tausende von Kindern und viele, viele schwangere Frauen und sogar Menschen mit Behinderung. Und es ist sehr schwierig, eine Unterkunft für sie zu finden, denn alles ist belegt und die Zahl ist sehr hoch. Und meine Erfahrung ist, dass auch wenn Menschen nicht gefährdet, vulnerabel sind, oder als nicht gefährdet erachtet werden, weil sie nicht über ihre Foltererfahrung, Vergewaltigung oder Gewalterfahrung sprechen. Es ist nicht einfach in einem Schnellverfahren, wo du nicht den Raum hast und nicht darauf vorbereitet bist, über solche Dinge zu reden. Aber selbst wenn sie nicht als gefährdet eingestuft wurden, werden es viele. Von dem, was wir beobachten, gibt es etliche mentale, gesundheitliche Probleme, die durch die Situation auf der Insel hervorgerufen werden. Das lange Warten, die Zustände, die Unsicherheit. Die Rate der psychischen und physischen Beschwerden ist sehr hoch und nehmen, weil die Menschen unter solchen Bedingungen leben müssen, zu.
Aufgrund des schwierigen Asylverfahrens wird auch die Rechtshilfearbeit immer notwendiger. Die Rechtshilfeorganisation Legal Center Lesbos befindet sich in Mytilini. Aber nur griechische Anwälte sind berechtigt, Personen zu ihrer Anhörung zu begleiten. Dies stellt ein großes Problem dar, wenn man die Tausende von Fällen betrachtet und ihnen die geringe Zahl an griechischen Anwälten gegenüberstellt. Das Legal Center Lesbos gibt den Asylsuchenden, die in Moria untergebracht sind, Rechtsberatung. Alexandra Bochos, die als Freiwillige Unterstützung leistet, beschreibt uns die generelle Situation etwas genauer.
Asylsuchende haben während ihres Verfahrens das Recht auf einen Anwalt und auf Zugang zur Rechtsberatung. Aber der griechische Staat ist nur nach der ersten Ablehnung verpflichtet, einen Anwalt bereitzustellen. Einen Anwalt für den Wieder- bzw. Einspruch. Die griechische Regierung ist also nicht verpflichtet, Asylsuchende vor dem Einspruch einen Anwalt zur Seite zu stellen. Nicht jeder Asylsuchende hat nach der ersten Ablehnung und für den Widerspruch einen Anwalt. Und dies ist besorgniserregend. Weiterhin hat die griechische Regierung festgelegt, dass nur ein staatlicher Anwalt einen Asylsuchenden beim Widerspruch vertritt. Dieser staatliche Anwalt ist vollkommen anonym und der Asylsuchende kann mit ihm keinen Kontakt aufnehmen. Er hat die Daten und die Telefonnummer seines Mandanten, aber dieser hat keinerlei Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Er kann keine zusätzlichen Dokumente einreichen, um seine Klage zu untermauern. Und tatsächlich bedeutet dies in der Praxis, dass es zwischen dem Asylsuchenden und dem staatlichen Anwalt keinerlei Kontakt gibt. In Praxis gibt es absolut keinen
Kontakt zwischen dem Asylsuchenden und dem Staatsanwalt. Auch Khurshid hat den Mangel an rechtlichen und allgemeinen Informationen bereits mit seiner Ankunft erfahren. Nach kurzer Zeit in Moria wurde seine Familie getrennt. Seine Mutter und seine zwei minderjährigen Geschwister wurden auf das Festland gebracht, während er und seine drei anderen Geschwister in Moria auf ihre Entscheidung warten. Familien auseinanderzureißen ist eine häufige Praxis, weil offiziell nur Mütter oder Väter mit Minderjährigen als Familie zählen. And they will
give you a first reception. Sie gaben uns ein Aufnahmedokument. Es gibt zwei Dokumente. Eines ist das Polizeidokument mit einem Foto von dir. Das andere das Erstaufnahmedokument. Es gibt keinerlei Erklärung, wie du die Dokumente auszufüllen hast. Viele Menschen fühlen sich dadurch verloren. Auch ich. Ich wusste nicht, wie ich alles auszufüllen habe. Und sie informierten uns nicht, dass sie uns von unserer Mutter trennen, weil wir Erwachsene sind.
Weil der EU-Türkei-Deal weniger erfolgreich war als anfänglich erwartet, wurde zunehmend Druck auf die griechische Regierung ausgeübt, woraufhin unter anderem das griechische Asylkomitee ausgewechselt wurde. Um die Zahl von Abschiebungen in die Türkei zu erhöhen, führte man ein sogenanntes Schnellverfahren ein, das innerhalb von 15 Tagen inklusive Berufung zu einer Entscheidung bezüglich der sogenannten Unzulässigkeit einer Person führen soll. Aufgrund der griechischen Asylpolitik werden vermehrt Asylsuchende aus Ländern mit einer niedrigen Asylanerkennungsrate bei ihrer Ankunft auf der Insel in dem Abschiebegefängnis Prokeka im Camp Moria inhaftiert.
Aktuell werden Anwälte dringend benötigt. EASO, der Europäische Asyldienst, hat sich als schlechter als der griechische Asyldienst herausgestellt. Ob die Türkei ein sicheres Land wäre, ist der vorrangige Zweck der im Schnellverfahren von EASO durchgeführten Befragung. Daher sprechen die Menschen nicht über ihre Erlebnisse. Weil die ganzen Fragen sie in eine komplett andere Richtung lenken, reden sie kaum. Ohne den Beistand von Anwälten, die das Erlebte zuvor anhören und sie auf ihre Aussagen vorbereiten, ist es schwierig. Alles ist sehr kompliziert. Und nun wird erneut versucht, in das Verfahren einzugreifen, indem das Recht auf Berufung vor einem Gericht verwehrt wird. Dadurch wird es generell schwieriger, in Berufung zu gehen. Es gibt somit weniger Möglichkeiten, einer Abschiebung zu entgehen. Das ist erschreckend, weil es die Rechte der Menschen nicht respektiert.
Die mangelhaften allgemeinen und rechtlichen Informationen, die inhumanen Bedingungen und die langen Wartezeiten können als ein Mittel der Behörden gesehen werden, Menschen dazu zu bringen, von ihrem Asylanspruch zurückzutreten und die Insel in einer sogenannten freiwilligen Weise zu verlassen.
Viele Menschen gehen nicht freiwillig zurück, sondern weil sie verzweifelt sind und müde vom Warten. Viele Menschen erklären ihren Asylantrag für nichtig und sagen, okay, wir wollen nicht mehr weitermachen. Das ist schrecklich, denn sie sind bereits sehr müde und psychisch erschöpft und können nicht mit ihrer Angst zurückzukehren umgehen. Was sie freiwillig nennen, ist eine verzweifelte Rückkehr. Valeria, die Teil der Organisation Border Monitoring ist, unterstützt ausdrücklich Effis Meinung bezüglich der sogenannten freiwilligen Rückkehr und teilt ihre Erfahrungen.
Für mich ist die freiwillige Rückkehr eine neue Form von Abschiebung. Wenn jemand das Dokument zur freiwilligen Rückkehr unterschreibt, kommen sie sofort in das Abschiebegefängnis in Moria. Dann werden sie von diesem Abschiebegefängnis mit der Fähre auf das griechische Festland gebracht. Aneinander gefesselt, immer zwei zusammen. Auf der Fähre müssen sie die ganzen 8 Stunden so ausharren und anschließend so in einem Bus bis zum Abschiebegefängnis verbleiben. Von dort aus werden sie dann in ihr Herkunftsland abgeschoben.
Valeria zeigt das Beispiel eines Freundes, welcher das Dokument der Internationalen Organisation von Migration, IOM, zur freiwilligen Rückkehr unterschrieben hat.
Weil er ein politischer Aktivist war, wurde er nach seiner freiwilligen Rückkehr nach Äthiopien verhaftet und für 2 Wochen gefoltert. Da er bereits über 6 Monate hier festsaß und die Situation so schlecht war, gab er seinen Asylanspruch auf, um in sein Herkunftsland zurückzukehren. Er schickte mir ein Foto von dem Dokument, welches er unterschreiben musste. Dieses ist ein offizielles Dokument von der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Hiermit gebe ich das Einverständnis für mich und für meine Angehörigen, Erben und Vermögen, IOM von jeglicher Haftung oder Schaden, der mir, meinen Kindern oder meiner Familie in Bezug auf diese Ermächtigung direkt oder indirekt zugefügt wurde, zu entbinden, freizustellen und schadlos zu halten. Für mich selbst, meine Familienangehörigen, Erben und Vermögen habe ich mich damit einverstanden erklärt, dass im Falle von Personenschaden oder Tod während oder nach meiner Teilnahme im IOM-Projekt weder IOM noch eine andere beteiligte Behörde oder Regierung in irgendeiner Form verantwortlich oder haftbar gemacht werden kann. Er musste dieses Dokument unterzeichnen, welches aussagt, dass im Falle seines Todes niemand schuld ist.
Es bedeutet nie etwas Gutes, wenn Menschen kategorisiert und hierarchisiert werden. Menschen leiden und sterben täglich direkt vor unseren Augen. Und Moria ist nur ein Beispiel von vielen. Menschen riskieren immer noch ihr Leben bei dem Versuch, ein menschenwürdiges Leben führen zu können.
Menschen, welche auf Inseln festgehalten werden und es gibt keine Lösung für sie. Und das ist eine Lösung, die wir von Australien kennen. Europa hat Australien dafür kritisiert, dass sie Menschen auf Inseln verbannen und sich nicht um ihre Rechte kümmern. Ich denke, Europa gibt jegliche Verantwortung an die Türkei ab. Somit werden sämtliche Fragen zur Migration ausgelagert. Sie schieben die Menschen einfach ab, sodass jemand anders mit dem sogenannten Problem umgehen muss. Ich glaube, dass auf dieser Insel sehr sichtbar ist, dass die europäische Politik mit der sogenannten Flüchtlingskrise umzugehen versagt hat. Was wir hier als Lösung geboten bekommen, führt nur dazu, dass Menschen in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, wenn sie eigentlich einen Flüchtlingsstatus erhalten sollten oder wenn sie in ihren Herkunftsländern Verfolgung befürchten müssen. Wir müssen nur versuchen, unsere Augen zu öffnen, um zu sehen, dass Menschen sterben und dass dies durch unsere eigene Politik und unsere eigenen Regierungen hervorgerufen wird. Aber du siehst nur, das ist Europa. Und so behandelt Europa Geflüchtete. Und angesichts der Pläne, beispielsweise irgendwo in Libyen sichere Bereiche auszumachen, ich meine, wenn selbst in Europa die Situation so ist, dass Menschen sterben und es niemanden kümmert, wie soll es dann in Libyen sein, wo wir all diese grausamen Berichte über Menschenrechtsverletzungen haben?
Ja, where we have all these reports about like really horrible human rights violations going on.
Aber Menschen brauchen ein Leben, ein normales Leben. Stell dir einfach nur mal vor, ich bin mir sicher, es ist dir nicht möglich. Aber stell dir nur mal vor, dass du keine Staatsbürgerschaft besitzt und wo auch immer du hingehst, Leute dich als Fremden betrachten. Ein Großteil der Moria 35-Gruppe ist auf dem griechischen Festland angekommen. Einige von ihnen warten jedoch immer noch in Mytilini oder Moria auf die Entscheidung ihres Asylverfahrens.
Shafi hat seine Aufenthaltsgenehmigung erhalten und befindet sich mittlerweile auf dem griechischen Festland. Auch dort kämpft er täglich ums Überleben.
Auch Kurshid hat seine Aufenthaltsgenehmigung erhalten und ist mit seiner Familie fast vollständig vereint. Aber sein Bruder ist noch immer gezwungen, in Moria auf eine Entscheidung zu warten.